Der fünfte. Die Persönlichkeit des Kali bat um noch mehr. Und auf sein Betteln hin gab ihm der König die Erlaubnis, dort zu leben, wo es Gold gibt. Denn wo immer es Gold gibt, findet man auch Falschheit, Berauschung, Lust, Neid und Feindschaft. Erläuterung. Maharaj Parikshit gab Kali zwar die Erlaubnis, an vier Orten zu leben, es war jedoch für Kali sehr schwierig, solche Orte zu finden. Denn während der Herrschaft Maharaj Parikshits gab es keine solchen Orte. Deshalb bat Kali den König, ihm etwas Praktisches zu geben, das er für seine schändlichen Zwecke gebrauchen konnte. Maharaj Parikshit gab ihm daher die Erlaubnis, an einem Ort zu leben, wo es Gold gibt. Denn nur wo es Gold gibt, gibt es auch die im vorherigen Vers erwähnten vier Dinge und darüber hinaus auch Feindschaft. So wurde das Gold die Zufluchtsstätte für die Persönlichkeit des Kali. Dem Srimad Bhagavatam zufolge führt Gold zu Falschheit, Berauschung, Prostitution, Neid und Feindschaft. Nochmal, dem Srimad Bhagavatam zufolge führt Gold zu Falschheit, Berauschung, Prostitution, Neid und Feindschaft. Selbst eine auf Gold basierende Börse und Währung ist schlecht. Eine Goldwährung beruht auf Falschheit, denn die Währung entspricht nicht den Goldreserven. Das grundlegende Prinzip ist Falschheit, weil die Geldscheine in einem höheren Wert ausgegeben werden, als die eigentlichen Goldreserven es erlauben. Diese künstliche Inflation der Währung durch die Regierung führt zur Preisgabe der Volkswirtschaft. Durch schlechtes Geld oder ungedeckte Banknoten erhöht sich der Preis für Waren künstlich. Schlechtes Geld vertreibt gutes Geld. Statt einer Papierwährung sollte man im Handel echte Goldmünzen verwenden. Das wird den Missbrauch des Goldes unterbinden. Goldschmuck für Frauen mag in Grenzen erlaubt sein. Nicht qualitativ, sondern quantitativ. So kann man Lust, Neid und Feindschaft entgegenwirken. Wenn es eine echte Goldwährung in Form von Münzen gibt, hört der Einfluss des Goldes in Bezug auf Falschheit und Prostitution von selbst auf. Dann wird ein Antikorruptionsministerium für eine weitere Legislaturperiode der Prostitution und betrügerischen Absichten nicht notwendig sein. Namaham Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vaskatyati Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Vasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Um die Prinzipien zu praktizieren, die nötig sind, um vor den degradierenden Einflüssen des Kali-Yugas befreit zu sein, ist es nötig, in der Erscheinungsweise der Tugend verankert zu sein. Ein Mensch, der leidenschaftlich und unwissend ist und diesen Drängen folgt, wird nicht in Sicherheit leben können vor den verderblichen Einflüssen unserer materialistischen Zeit. Es ist wichtig für einen Devoti, das auch zu beachten und äußerlich wie innerlich Sauberkeit zu praktizieren, oder, wenn wir es anders ausdrücken wollten, es zu praktizieren, frei zu bleiben von den Einflüssen der äußeren Welt. So, hier gibt es ein paar sehr interessante Unterweisungen, die Srila Prabhupada in einer Lecture aus Bombay gegeben hat und ich würde sie euch gerne vorlesen. Reinlichkeit, sagt er, steht der Göttlichkeit sehr nahe. Du musst dich mindestens zweimal am Tage baden. Das ist nötig. In tropischen Ländern wie Indien gibt es keine Schwierigkeit, dreimal am Tag zu baden. Ein Devotee ist immer rein. Er nimmt ein Bad, hat gewaschene Kleidung, wascht sich Mund, Hände, Beine, alles ist sauber und Tilak ist auch auf dem Körper drauf. Dies ist äußerlich. Innerlich musst du auch Sucham, Shocham werden. Äußerlich musst du dich reinigen mit Wasser, Seife oder Erde. Das kennen wir in unserer westlichen Zivilisation nicht. In Indien jedoch ist es üblich, eine bestimmte Form von Erde, die Mineralstoffe in sich hat, also fast so wie man in einer Seife hätte, zu verwenden bei der äußeren Sauberkeit. Innerlich musst du gereinigt werden durch das Chanten von Hare Krishna. Wenn du unrein im Herzen bleibst, doch nur den äußeren Körper und die Kleidung wäscht, ist dies nicht völlige Reinlichkeit. Man kann das vielleicht Hygiene, ein hygienisches Leben nennen. Doch wirkliche Reinigkeit ist innerlich und äußerlich. Wenn du immer an den lotusäugigen Krishna denkst, so ist dies Shuchi, sauber. Sauberkeit oder Reinigkeit ist nötig, sowohl für den Geist auch, als auch für den Körper. Einfache körperliche Reinigkeit macht zu einem gewissen Maße helfen, doch Reinigkeit des Geistes ist notwendig und kann bewirkt werden durch die Verherrlichung des höchsten Herrn. Niemand kann den angesammelten mentalen Staub reinigen, ohne den höchsten Herrn zu verherrlichen. Eine gottlose Zivilisation kann den Geist nicht reinigen, weil sie keinerlei Vorstellung von Gott hat. Und aus diesem einfachen Grunde können Menschen unter solch einer Zivilisation keinerlei gute Eigenschaften haben, ganz gleich, wie materiell fortgeschritten sie auch sein müssen. Somit muss man sich dem Krishna-Bewusstsein zuwenden, dann ist man rein. Man muss immer an Krishna denken. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, diese Reinlichkeit ist deswegen wichtig, weil die materielle Energie ein Ort der Verunreinigung der ewigen Seele ist. Wenn man durch einen, sagen wir, einen schmutzigen Landweg schnell geht, ist es unvermeidlich, sauber zu bleiben. Der Schlamm, Spritzen werden auf dem Dhoti sein und überall. Wir haben das gemerkt, als wir in Vrindavan unterwegs waren. Wir gingen mehrere Stunden am Tage durch das Land von Vrindavan und wurden von dem Staub total durchstäubt. Die Kleidung war bald, weil wir in Eimern waschen mussten und auch das Wasser manchmal ein bisschen mit Erde gefüllt war, war die Kleidung bald so ein bisschen, also so einen kleinen Erdstich, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob das eine gebräuchliche Formulierung hier ist. Das heißt, es war ersichtlich, dass man nicht reines Wasser hatte, also sauberes Wasser. Das machte nichts. In diesem Fall war es sogar eine große Segnung, dass wir mit dem heiligen Staub von Vrindavan gesegnet waren. Ich wünschte mir, der wäre immer noch in meinen Kleidern, ganz gleich, was die konventionellen Ansichten von Sauberkeit hier sind. Der Staub von Vrindavan ist transzendental sauber. So, das, in dem Beispiel kommt es mir darauf an, aus praktischer Erfahrung zu zeigen, wie unvermeidlich es ist, dass man den Staub, wenn man durch ein staubiges Gebiet geht, auch aufnimmt in den Kleidern. So ist es genauso unvermeidlich, innerhalb der materiellen Natur von Lust und von Gier und von Neid und Zorn beeinflusst zu werden. Warum, Roger? Weil die ganze Atmosphäre davon durchdrungen ist. Das ist der Grund. Wer nicht ständig deswegen aufs Neue sein Herz reinigt, das heißt sein Geist reinigt, wird auf die eine oder andere Weise irgendwann beeinflusst werden und mit Sicherheit von seiner transzendentalen Position runterfallen und Schwierigkeiten bekommen. So im 5. Kapitel des 10. Kantos wird gesagt, wie diese Reinigung von verschiedenen Artikeln geschehen kann. Und es ist sehr interessant, das zu hören. Doni, das war jetzt das 4. Mal, wo du eingeschlafen bist heute Morgen. Das zeigt, dass du sehr intensiv Service machst und ist irgendwo auch ein Prädikat. Aber für die Vorlesung ist es nicht so gut. Ich würde dir empfehlen, wenn man noch nicht zu müde ist, ist ganz gut, eine Zeit lang zu stehen, dann wird das Blut irgendwie anders und dann umgewälzt im Körper und dann kann man nachher wach bleiben. Denn es ist ja wichtig, wenn man schon zu einer Vorlesung kommt, sollte man das auch alles hören. Wozu kommt man sonst? So, das heißt hier, durch das Verstreichen der Zeit werden Land und andere materielle Besitztümer gereinigt. Wenn man zum Beispiel irgendwas draußen stehen lässt, wird mit dem Verstreichen der Zeit das gereinigt. Es fällt auf, heute Morgen musste ich nur mal kurz, weil jetzt der Herbst anbricht, ein bisschen Schleim spucken aus dem Fenster. Es landete unglücklicherweise auf dem Dach. Aber ich habe gedacht, durch das Verstreichen der Zeit wird das Dach sicherlich gereinigt werden im Laufe der Zeit. Ich habe mich erinnert an diesen Vers. Die Witterung kommt und da ist es nicht mehr da. Zeit reinigt aber auch andere Dinge. Hier zum Beispiel in diesem Haus lebte ein dem Kirchner-Bewusstsein überhaupt nicht gewogener Mieter. Ein richtiges Ekel, wie man so schön sagt, der Räume beanspruchte, für die er keine Miete bezahlte und also dermaßen einfach ja unwissend war, dass man sich gar nicht so wohlfühlen konnte in seiner Anwesenheit. So, das heißt, durch das Reinigen der Zeit werden Besitztümer geräumt, geläutert. Das ist auch hier geschehen. Im Laufe der Zeit hat er eine andere Wohnung gefunden, die ihm auch mehr zugesagt hat, weil er nicht so reinigende Gemeinschaft hatte. Und so wurde alles gimpflich und im guten Einvernehmen dann gelöst. So ist Zeit also auch ein Reiniger. Auch Beziehungen zwischen Menschen werden mit der Zeit gereinigt und kommen in Ordnung. Durch Bäder wird der Körper gereinigt, das haben wir schon, und schmutzige Dinge werden gereinigt, indem man sie wäscht. Das ist auch einfach zu verstehen. Durch Reinigungszeremonien wird die Geburt gereinigt. Ist interessant, wir kommen ja in die Welt auf einem gar nicht mal so reinen Prozess, nicht? Menschen tun die Kleidung voneinander ablegen und tauchen dann in die Bereiche von Schweiß und Urin ein, denken vielleicht schmutzige Dinge, während sie die Sexualität tun, meistens sehr egoistisch und egozentrisch. Ja, dann geht es um körperliche Sekrete. Die Ursache für die Zeugung war wahrscheinlich einfach irgendein mittelmäßiger Film, der einen inspiriert hat, seine Lust nicht mehr zu kontrollieren, nicht? Und auf diese Weise ist man nicht auf sehr reine Art und Weise in die Welt gekommen. Aber es gibt sogenannte Läuterungszeremonien. Zum Beispiel im Krishna-Bewusstsein ist es so, dass die Eltern während oder vor der Zeugung erstmal 50 Runden chanten, damit das Bewusstsein nicht so überwältigt wird von Lust und Agitation. Und dann während der Säugung, also ich kann das jetzt nicht, weiß das nicht so, aber die ideale Weise ist, man singt ein Bhajan oder nicht, um dafür zu sorgen, dass eben eine gute Schwingung da ist. Und normalerweise ist das aber nicht der Fall. Also dann nach der Zeugung gibt es dann noch zusätzliche Reinigungszeremonien, durch den die Dings gemacht wird. Nun, das Beste ist, man vermeidet diesen ganzen Prozess als Devotees, weil es ein bisschen, man hat so viel Kontakt mit der materiellen Energie dabei. So, durch Entsagung werden die Sinne gereinigt, also die Reinigungszeremonien werden die Geburt reinigen. Durch die Entsagung werden die Sinne gereinigt. Deswegen, manchmal, wenn ihr fastet, werden die Sinne sich vom Ballaststoff, von Phlegma und Schleim und so weiter lösen. Außerdem wird der Geist auch durch Entsagung gereinigt. Wenn man merkt, dass man in einer Phase seines Lebens ist, wo man sehr angehaftet ist, seltsamerweise, oder materielle Schwierigkeiten hat, Schwierigkeiten sich hinzugeben, weil der Geist nicht will, soll man ruhig ein bisschen Entsagung praktizieren. Früher aufstehen und darauf achten, dass man nicht zu viel isst, nicht zu viel schläft, und dann kommt man aus diesem zeitweiligen Loch mit Leichtigkeit heraus. Und materielle Besitztümer reinigt man, indem man die Brahmanas verehrt und ihnen Spenden gibt. Wenn man Geld hat oder irgendwelche Dinge zu viel hat, sollte man sie als Spenden fortgeben, dann ist man gereinigt. Sollte nicht mehr ansammeln, als man braucht. Durch Zufriedenheit wird der Geist gereinigt. Ganz wichtig. Wir müssen es lernen, zufrieden zu werden. Auch mit wenigen. Wenn wir immer uns sehen und immer voller Begierde sind, kann der Geist überhaupt nicht gereinigt werden. Ganz im Gegenteil. Wir werden immer verunreinigt bleiben. Und die Seele, wie wird wohl die Seele gereinigt? Toni? Mit dem Chanten. Hat jemand einen anderen Vorschlag? Ja? Auch durch Service. Mit den Sinnen? Hat jemand noch einen anderen Vorschlag?
Ja.
Durch die Gemeinschaft, Gemeinschaft, ja, mit Gott geweihten sicherlich. Alle eure Antworten sind völlig richtig. Es heißt hier, ein bisschen spezifischer vielleicht, als ihr es genannt habt, und die Seele wird, oder eigentlich nicht spezifischer, allgemeiner wollte ich sagen, und die Seele wird durch Selbstverwirklichung, das heißt durch Krishna-Bewusstsein, gereinigt. Man an Krishna denkt. Und das ist sicherlich richtig, das geschieht in der Gemeinschaft von Gott geweihten, geschieht durch Service und geschieht auch durch Chanten, dann denkt man an Krishna. So, auf diese Weise werden also verschiedene Dinge unterschiedlich gereinigt. Von all diesen Reinigungen, Land, der Geburt, den Besitztümern, der Reinigung des Körpers, der Reinigung des Geistes. Von all diesen Reinigungen ist die Reinigung der Seele am wichtigsten. Hare Krishna. Diese Reinigung der Seele kann sehr leicht effektiert werden durch den Prozess des Krishna-Bewusstseins. Srila Prabhupada schreibt im 10. Kanto, es ist deshalb nicht nötig, viele Jahrtausende lang strenge Bußen auf sich zu nehmen, um sich zu läutern. Alles, was man tun muss, ist, Krishna lieben zu lernen und immer in seinem Dienst tätig zu sein. Das hatte Krishnaji uns gesagt. Sevan mukhehi jivado svayam evas pulatyada, also den Dienst. Durch den Dienst werden nämlich die Sinne, angefangen mit der Zunge, geläutert. Dann kann man sehr leicht nach Hause zu Gott zurückgelangen. Wenn wir den Herrn nicht aus irgendeinem materiellen Grund dazu bewegen wollen, in diese Welt zu kommen, weil wir ihn als Sohn haben möchten oder uns sonst irgendetwas wünschen, sondern stattdessen nach Hause zu Gott zurückkehren, wird uns unsere wirkliche Beziehung zum Herrn offenbart und wir dienen ihm für immer in unserer ewigen Beziehung. Durch das Chanten des Hare Krishna Mantra entwickeln wir allmählich unsere ewige Beziehung zum höchsten Herrn und erreichen auf diese Weise die Vollkommenheit, die Swarup Siddhi genannt wird. Wir sollten diese Segnung nutzen, um nach Hause zu Gott zurückzukehren. Wir müssen dieses großzügige Geschenk der großzügigen Persönlichkeit Gottes annehmen und zu nutzen wissen. Gut, also Prabhupada sagt hier, der Vorrang ist es, Krishna lieben zu lernen eigentlich, was geschieht durch die Läuterung des Daseins, sodass wir dann tatsächlich ganz klar wissen, was unsere ureigene Beziehung zum Herrn ist. Denn seht, wie wir eben gehört haben in dem Text, ist die Persönlichkeit des Kalis alldurchdringend. Heute ist ein Tag, der in Vrindavan ein Festivaltag ist. Es ist nämlich der Tag, an dem der Rasa Lila stattfand. Wer von euch weiß, was der Rasa Lila ist? Hier ist ein Transzendentalist. Ja? Ja? Ein bisschen schwierig im Augenblick, sich zu erinnern, oder wie soll man es ausdrücken?
Ja, so das vertraulichste Spiel zwischen den Gopis.
Ja, das ist, wo Krishna mit den Gopis im Wald von Vrindavan tanzt. Und zu diesem Tag werden die Detis sehr schön mit Blumen dekoriert. Verschiedene Ornamente werden im Tempel angebracht. Man hat den Tempel diesen ganz ornamentiert. Und Lichter werden überall angezündet. Srila Prabhupada hatte in Montreal einmal angewiesen, dass man überall Lichter raufstellt. So die Devotees hatten auf den Treppen und überall so Lichterketten gemacht, die sie anzündeten. Einfach damit das Verständnis ist, dass der Devotee Krishna beim Rasa-Tanz behilflich ist, indem er ein bisschen Licht für Licht sorgt. Es ist aber eigentlich nicht nötig, denn der Vollmond ist gegenwärtig und so weiter. Also ich möchte euch gerne ein bisschen aus dem Krishna-Buch vorlesen über den Rasa-Tanz an dem heutigen Tage. Und zwar nicht nur einfach aus dem Zusammenhang der Vorlesung. Es hat sehr viel mit dem Thema zu tun, was wir durchdiskutieren. Es ist so, dass gewöhnliche Menschen sehr oft der Auffassung sind, das Tanzen von Krishna mit den Gopis sei etwas Weltliches und es verwechseln mit dem Partytanzen, was auf den Partys stattfindet. Gibt es eigentlich noch so viele Partys zur heutigen Zeit? Ich würde es gerne von unseren Devotees aus diesem Teil des Landes wissen. Ja? Ist es noch so gebräuchlich, dass, also zu meiner Zeit war jede Woche irgendwo eine Fete, hieß es dann auch noch, eine Party, und man wurde überall eingeladen und hat immer zu wenig Schlaf gefunden übers Wochenende. Ist nicht mehr so üblich? Schweigen. Also gut, wir haben noch keine Antwort darauf, aber man kriegt sie vielleicht noch so. Das wird manchmal verwechselt, dass die Leute damit denken, Krishna will, das sind Aktivitäten, die irgendwie lustvoll sind oder so. Aber dem ist nicht so. Ich möchte hier jetzt gerne etwas vorlesen von Srila Prabhupada. Dann begann die höchste Persönlichkeit Gottes seinen Rasa-Tanz. Krishna begann unter den wunderschönsten und glücklichsten Mädchen innerhalb der drei Welten zu tanzen. Die Gopis von Vrindavan, die so angezogen zu ihm waren, tanzten mit Krishna Hand in Hand. Krishnas Rasa-Tanz sollte niemals verglichen werden mit irgendeinem materiellen Tanz, so wie ein Ball oder ein Gesellschaftstanz. Zum Beispiel gibt es in der weltlichen Gesellschaft die Polynese. Kennt ihr diesen Tanz, diese Tanzart? Da tanzt man mit einer ganzen Schulklasse. Das haben wir in der Schule gelernt. Es waren so verschiedene Bewegungen, da ging man dann so auseinander und ineinander. Das sind eigentlich schöne Sachen, die man auch für Kirtan verwenden könnte. Ich muss das mal wieder erinnern, was wir da alles gemacht haben. Polynese, ja. Kommt, glaube ich, aus der Barockzeit. Anyway, so man, aber das ist alles ein Ort von Lust. Da präsentiert sich jeder, auch wenn es diese Gesellschaftstänze sind, in seinen schönsten anziehendsten Kleidung und versucht mit gewissen Augenzwinkern das andere Geschlecht anzuziehen und so weiter. Der Rasa-Tanz aber ist eine völlig spirituelle Angelegenheit. Um diese Tatsache zu beweisen, hat Krishna, der höchste Mystiker, sich in viele Formen erweitert und stand in diesen vielen, vielen Formen, neben jeder einzelnen Gopi. Er platzierte die Hände auf die Schulter der Gopis und begann in ihrer Mitte zu tanzen. Diese mystischen Erweiterungen von Krishnas wurden nicht von den einzelnen Gopis gesehen, denn Krishna erschien für sie ganz alleine da zu sein. Jede Gopi dachte, Krishna tanzte mit ihr alleine. Das ist eines der wunderbaren Aspekte Krishnas. Wir finden hiervon eine andere Beschreibung im Krishna-Lila, als Krishna mit seinen Kuhhirtenjungen Prasadam aß. Krishna tauschte mit all den Kuhhirtenjungen Nahrung aus. Und jeder Einzelne dachte, Krishna würde sich nur ihm allein zuwenden. Das ist die Eigenschaft Krishnas, dass er unbegrenzt viele Beziehungen pflegen kann und zwar voll dabei gegenwärtig sein kann. In dieser materiellen Welt erlebt man sehr oft, wie begrenzt Menschen sind in der Möglichkeit, Beziehungen zu pflegen. Zum Beispiel wirklich bedeutungsvolle Freundschaften hat man meistens nur ein oder zwei Freunde, vielleicht so kommt drei Freunde, aber da teilt man schon die Anziehung oder die Intensität ein bisschen auf zwischen denen. Krishna jedoch ist kein gewöhnlicher Mensch, deswegen hat er zu unbegrenzt vielen Lebewesen, und unbegrenzt vielen Lebewesen heißt wirklich unzählig viel. Es hat keinen Sinn, da anzufangen, weil man nicht zu einem Ende kommt. Die gleiche Beziehung. Du kannst, du machst jetzt denken, es gibt schon so viele befreite Seelen, die mit Krishna einen liebevollen Austausch pflegen. Und wer bist du, ein Bhakta aus der materiellen Welt, der gerade sein Krishna-Bewusstsein entwickelt? Und man macht denken, Krishna wird nicht mit mir einen wirklich bedeutungsvollen Austausch pflegen können, denn er ist schon ausgelastet, mehr als ausgelastet. Warum denn mit mir? Aber dem ist nicht so. Krishna kann zu jedem, auch einem Bhakta, persönlich Arrangierung machen, die so viel Intelligenz verraten, so viel Umsicht und vor allen Dingen so viel Kenntnis von der eigenen Situation, dass man weiß, Krishna ist wirklich ein völlig kompetenter Freund. Also wenn man das jetzt so ausdrücken will, nicht? Er ist in der Lage, auch die vertraulichsten Einzelheiten zu wissen und die zu berücksichtigen in den Arrangierungen, die er für einen trifft. Ist das nicht wunderbar? Also wenn man sich das mal vorstellt, das ist eigentlich unvorstellbar. So Krishna erweiterte sich hier im Rasa-Tanz jetzt in die verschiedenen Formen, die alle so waren wie er selber, und tanzte mit jeder einzelnen Gopi persönlich. Und es waren jetzt unbegrenzt viele Gopis auch. Auch die Gopis waren nicht zu zählen. Dies war so wunderbar, dass die Halbgötter der himmlischen Planeten auf ihren vielen Flugzeugen herbeigeflogen kamen, begierig den wunderbaren Tanz von Krishna mit den Gopis zu sehen. Die Gandharvas und Kinaras begannen zu singen unter der Begleitung von ihren respektiven Frauen, begann die Gandharvas Blumenregen niederfallen zu lassen auf die Tanzenden. Also Blumen kamen von überall. Als die Gopis und Krishna zusammen tanzten, wurde sehr glückselige Musik produziert vom Klingeln ihrer Glocken, der Ornamente und der Reifen. Es erschien, dass Krishna ein grünlicher Saphir war, inmitten von einem goldenen Halsband, welches mit wertvollen Steinen geschmückt war. Während Krishna und die Gopis tanzten, sahen sie außergewöhnlich aus. Ja, ihr Tanz und ihr Singen erschien so wie Wolken, Donner, Schnee und Blitz. Alles auf einmal am Himmel. Könnt ihr euch das vorstellen? Wolken, Donner, geht noch. Schnee und dann Blitz dazwischen. Das ist nun wirklich ein Spektakel der Natur, was größte Aufmerksamkeit verdient. So erschien der Rasa-Tanz. Die Schweißtropfen, die sichtbar wurden auf ihren Gesichtern, sahen aus wie fallender Schnee. So, Prabhupada kommentiert das. In Wirklichkeit ist die gesamte Welt voll mit Krishnas Singen. Doch es wird von verschiedenen Lebewesen in anderer Weise wertgeschätzt. Krishna tanzt und jedes Lebewesen tanzt auch. Doch es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Tanzen in der spirituellen Welt und dem Tanzen hier in der materiellen Welt. Der Meistertänzer ist Krishna und jeder ist sein Diener. Jeder versucht, Krishnas Tanzen zu imitieren. Diejenigen, die wirklich im Krishna-Bewusstsein sind, entgegnen das Tanzen von Krishna in richtiger Art und Weise, weil sie nicht versuchen, unabhängig zu tanzen. Man muss tanzen, um Krishna zu erfreuen, nicht um ihn zu imitieren oder auf eine gleiche Stufe wie er zu kommen. So sollten wir uns, wenn wir das nächste Mal im Kirtan tanzen, denken: Ich tanze jetzt für Krishna. Ich tanze jetzt zur Freude Krishnas. Aber auch während unseres Lebens sollten wir das Leben wie ein Tanz betrachten. Etwas Fröhliches, indem wir fröhlich und erfolgreich den Herausforderungen begegnen, die uns in diesem Leben gestellt werden. Wenn wir Bücher verteilen auf der Straße, sollten wir nicht in eine materielle Lebenseinstellung kommen, sondern es als Tanz sehen. Wir tanzen nach Krishnas Barmherzigkeitsmelodie. Nicht? Die Melodie von Krishna heißt Barmherzigkeit. Wir tanzen danach und machen mit. So, damit haben wir einige Themen heute beleuchtet. Wir sind hier zu einem vorläufigen Ende gekommen, aber nur ein vorläufiges. Wenn ihr noch Fragen habt zu den Themen, werden wir noch ein bisschen weiter machen. Ja, Uwe?
Da, was die Blumen schauen. Also,
ja.
Sind das auch ewige Gefährten oder sind das einfach
die, die sozusagen gerade da? Diese Gandharvas hatten offensichtlich ein besonderes Glück, dass sie die spirituellen Lilas Krishnas sehen konnten. Es ist interessant zu sehen, dass Und viele der Bewohner Vrindavans, die in dem Rasa Lila teilnahmen, also einige von denen, waren das erste Mal beim Krishna Lila dabei. Sie kamen praktisch aus der materiellen Welt. Manche waren im vorigen Leben große Gelehrte gewesen, manche Gopis, die sich eine vertraute Beziehung zu Krishna wünschten. Andere waren auch von den himmlischen Planeten gekommen. Da muss also irgendwie ein Bezug noch da gewesen sein. Jedenfalls waren die Gandhavas, die da noch waren und ein bisschen fromm und glücksverheißend der Aktivitäten ausgeführt haben, anscheinend informiert und kamen und nahmen dabei teil. Sie kamen mit ihren Vimana, Flugschiffen und schwebten über dem Ort des Geschehens und sorgten für die Musik. Es war eine sehr schöne Musik. Aber wir sollten nicht denken, dass sie sozusagen nur das Orchester wären für den Rasa-Tanz. Krishna sang auch selber. Und die Gopis sangen auch selber. Krishna spielte im Takt. Es war eine sehr, sehr ausgefeilte Musik, wie sie Menschen nicht, also auch wie sie Gandhavas nicht machen können. Ist wieder an der Zeit eigentlich, nicht? Ja, bitte. Krishna hat auch sowas. Hat auch einen Rasa-Tanz, ja. Und diese Gopis von Balaram nehmen am Rasa-Tanz mit Balaram teil. Es gibt jedoch auch Rasa-Tänze, wo beide Arten von Gopis teilnehmen, wo auch Krishna und Balaram gegenwärtig sind. Von solch einem Tanz wird berichtet im Krishna-Buch, als Krishna und Balaram im Wald waren und plötzlich der Dämon Shankasura auftritt und diese Gopis entführen wollte für sich. Und das ist die materialistische Mentalität. Er repräsentiert die materialistische Mentalität der Lust, wo man getrennt von Krishna Frauen genießen möchte oder wenn man in einem weiblichen Körper ist, Männer genießen möchte. Und Krishna und Balaram legten diesen Dämonen dann das Handwerk, indem sie ihn erschlugen und den Juwel oder das Juwel, was der trug, dieses Shankas Juwel, wurde dann Balaram gegeben von Krishna. Ja, der Vollmondtag des der Sharad-Zeit wird allgemein angegeben, aber es finden auch noch andere kleinere Rasa-Tanze statt, aber das ist der bedeutendste. Das ist die schönste. Der Vollmond zu Beginn des Herbstes, eigentlich genau vor einem Monat, da ist der stattgefunden. Du machst dich daran erinnern, zu der damaligen Zeit waren wir in Mathura in der Herberge. Hast du den Vollmond auch betrachtet? Es war eine schöne Atmosphäre, nicht? Dies ist einfach der schönste Vollmond. Ja, so Bratschmande Parikram, da kommt man dem transzendentalen Thema schon sehr nahe, nicht? Aber ich möchte jetzt einen grundsätzlichen Tipp geben. Normalerweise, das ist nochmal wichtig, dass ihr mit voller Aufmerksamkeit hier zuhört. Normalerweise ist es nicht so, dass wir diese hochstehenden spirituellen Themen diskutieren. Denn es kann sogar schädlich sein für unser spirituelles Leben. Man verdient sich erst das Recht, in diesen Nektar einzutauchen durch hingegebenes Predigen, und damit meine ich die verschiedenen Aktivitäten der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins. Erst dann können wir uns sicher sein, dass wir in unserer Anziehung zu solchen Dingen den richtigen Boden unter den Füßen haben und nicht im Treibsand vielleicht von Wünschen und von Anhaftung versinken in unserem Leben. Das ist sehr wichtig. Ich dachte aber, heute das Rasa Lila ist, also Rasa Yatra, deswegen lesen wir einfach heute mal ein bisschen darüber. Der Hauptpunkt für uns zu verstehen ist, dass wir als Teile Krishnas nach seiner Flöte tanzen. Das ist unser Rasa-Tanz. Das heißt, die Unterweisungen des höchsten Meisters ausführen und mit ihm harmonisieren. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Lektion für uns hieraus. Man könnte es so sehen, es kann so sein, denn die wirklich tiefe Inspiration zum Predigen kommt aus einem Mitleid, was genau das Gegenteil von Neid ist. Nicht? Es ist eine sehr günstige, eine wohlgesonnene Haltung anderen gegenüber. Man möchte anderen wirklich helfen. Diese Haltung ist die beste Haltung, wenn man predigt. Es ist irgendwie wichtig. Wenn man diese Haltung hat, wird man sorglos auf der Straße, weil man einfach, man ist eigentlich total richtig und authentisch da. Also, wenn man nicht so enthusiastisch ist, dann kommt das eigentlich nicht. Und also wenn man nicht helfen will, dann kommt es nicht. Und es kann eines der Gründe sein, dass man halt ja eben eine Missgunst hat gegenüber anderen. Aber es lässt sich nicht so schwarz-weiß, also so ausschließlich so sehen. Ein Grund, weswegen wir nicht vielleicht so enthusiastisch sind, ist einfach, dass wir ein bisschen im Maya sind. Das hatte nicht gerade was mit Neid zu tun, sondern einfach mit einer persönlichen Schwäche, durch die wir abschütteln müssen. Nicht? Also, oder es könnte sein, dass wir Angst haben vor den Kamis. Das kommt auch manchmal vor. Das sind so große Personen hier mit ihren Thüringer Bodies, nicht mit Thüringer Bratwurst vollgefüllt. Nicht? Da will ich nicht hin. Das ist mal nicht unbedingt Neid sein, sondern einfach Lampenfieber oder so. Aber es kann auch das sein. Das ist sehr wichtig, wenn wir in unserem Programm predigen. Neulich haben Uwe und ich uns mal darüber unterhalten, was ist wohl beeinflusst, ob man enthusiastisch ist, Leute noch zu sehen. Wenn man als Prediger, da kann man sich ja noch vornehmen, okay, ich fahre ganz ruhig und lutsche, wie man so schön in Norddeutsch sagt. Ich fahre so schön lutsche einfach durch die Gegend. Oder man füllt sich den Tag so voll, dass man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht zum Schluss. Hier ist ein sehr ungünstiger Nagel. So, das ist also die, wenn man dann sich den Tag vorfüllt, haben wir im gemeinsamen Gespräch herausgefüllt, das hat zwei Gründe. Einmal, dass man spirituell sehr erfüllt ist, und dass man, der zweite Grund, der noch wichtig ist, man will wirklich jemandem noch helfen. Man weiß, der braucht jetzt. Sehr beeindruckend, ja. Aber es lässt sich also nicht immer auf Neid zurückzuführen. Gut, sind noch Fragen? Petra?
Wir haben jetzt schon so lange mit den Weimarer Tempel und sind noch schön viele Bücher in Weimar verteilt worden. Und wir haben Arena so oft schon gemacht. Aber trotzdem kommen nicht so sehr viele Leute mit den Sonntagsfesten auch so unter der Woche. Was könnte denn die Ursache dafür sein?
Ich möchte die Frage schon gleich beantworten, aber erst zurückstehen. Habt ihr schon mal unter euch darüber gesprochen und gerätselt und seid vielleicht auf ein paar Gedanken gekommen?
Wir haben schon gerätselt, aber wir haben noch keine Lösung gefunden.
Ich persönlich denke, als Prediger müssen wir hier ein wenig die Mentalität der Menschen studieren. Mir fallen zwei Dinge auf, wenn ich in Ostdeutschland predige. Das eine ist, dass die Menschen mehr Misstrauen oder mehr Skepsis haben, weil sie tatsächlich sehr enttäuscht worden sind. Das muss man verstehen. Ich habe gerade in Leipzig einen Besucher gehabt, der kam zu mir fast mit Tränen in den Augen und sagte, als du vor einiger Zeit einen lockeren Scherz über den Stasi gemacht hast, hast du mir so weh getan. Ich habe gedacht, wieso? Also ich dachte, dass es hier akzeptiert, dass das nicht so ein schöner Verein war. Ich war ein Stasi, sagte er. Ich war einer von den ich war in der Elitetruppe der Kämpfer, der Zweikämpfer. Ich fühlte mich unglaublich geborgen da drin. Wir bekamen Informationen und waren überzeugt davon, dass wir etwas taten zum Nutze der Menschheit. Weißt du, wie schwer das ist, wenn man so mitten im Leben, so mit 25 Jahren, einfach versteht, dass alles, was man vorher getan hat, falsch ist? Ich meine, die haben mir, das sagte er mir. Und ich als Devote, die konnte es nicht so nachvollziehen. Aber dann habe ich nachgedacht. Die haben ja nicht so viel, die sind ja nicht so losgelöst. Kann man ja nicht im materiellen Leben sein. Nicht? Und dann jetzt plötzlich umzuschalten, das muss heavy sein. Das kann ich mir vorstellen, wenn man drin ist. Oder? Und dann sieht man dann so die Devotees und dann weiß man nicht so, man ist zurückhaltend und dann hat man noch diesen ganzen Ramsch gehört, diesen Antisektenmüll, das ist also schlimm. Wenn das nicht wäre, wäre es wirklich einfacher, aber die essen das ja mit Löffeln. Die Westler haben es ja gesagt und die haben ja schon so viel Erfahrung und es ist alles so plausibel, genauso wie Allkauf nach der Wende nach DDR kamen, so sind auch die Devotees nach der Wende in die DDR gekommen. Nicht? So wird das gleichgestellt so ein bisschen. Ihr müsst auch ein bisschen selber in eure eigene Mentalität gehen und ein bisschen nachforschen und vielleicht unter euch sprechen diejenigen, die hierher kommen, weil sie vielleicht leichter nachvollziehen können, was in diesem Ostdenken so wie das abläuft. Der andere Sache, die ich feststelle, ist, dass den meisten Menschen hier wirklich eine Entwicklung fehlt, die im Westen stattgefunden hat unter vielen, nämlich die Auseinandersetzung mit anderen Wirklichkeiten als die materielle Wirklichkeit. Das fällt mir sehr auf, als Prediger. Im Westen weiß jeder Meditation und hat da irgendwie ein Verständnis und denkt, das ist gut, im Sinne, dass es einen beruhigt, nicht Reinkarnation, kann man auch. Ich habe gehört, nach einer Umfrage ist es jetzt schon jeder Dritte, der daran an Reinkarnation glaubt im Westen. Warum? die haben, da gab es einfach so viel Information darüber, auch über die Medien, dass es ganz plausibel inzwischen erscheint. Aber hier ist man, was diese Themen betrifft, einfach noch ein bisschen ja unberührt, nicht? Man hat da noch nicht so viel von erfahren, weil auch die einzig gängige und fast ja öffentlich erlaubte Ansicht eben der atheistische Materialismus war. Es gibt richtig so ein Wort dafür, für die Philosophie, dieser atheistische Materialismus, nicht? Das ist das andere. Dritte Sache ist, ich sehe sehr viel die Ostleute, sehr einfache Menschen, nicht einfach geübt im philosophischen Denken, weil man hier einfach so wenig Kultur hatte, außer diese komischen, wie zu, ist interessant, diese totalitären Regime sind jetzt, ob sie kapitalistisch oder sozialistisch oder kommunistisch orientiert sind immer auf einem gleich niedrigen Niveau, was Kultur betrifft. Das ist mir in Russland aufgefallen, da sah man diese Kunstwerke, sahen genauso aus wie im Nazi-Deutschland. Kantige, you know, so Verherrlichungen des Körpers halt. Das sah man auch so. Ich finde, wir müssen hier einfach ein bisschen nachdenken, wie man was man tun kann in der Präsentation der Philosophie, um diese Menschen auch anzuziehen. Man muss sich da Gedanken einfach machen, verschiedene Experimente. Ich glaube inzwischen für diese Art von Menschen einfach an Geschichten, schöne, interessante Geschichten aus dem vedischen Kontext, die einfach fesselnd sind, wo der Geist absorbiert wird und festgehalten wird und wo man dann auf diese Weise einfach sich wohlfühlt mit der ganzen Angelegenheit, mit der Philosophie und dann weitergeht. Das ist, was ich persönlich so im Augenblick experimentiere, aber das tue ich überall auf der Welt, ehrlich gesagt, weil wir Kali Yuga haben und diese strikte Philosophie, da ist keiner, geht da einfach mit, du verlierst so, hast nach 5 Minuten oder 10 Minuten deine ganze Zuhörerschaft irgendwo in der weit entlegenen Ferne verloren. Findest du denn, aber was mir auffällt, ist, dass die kommen, sehr gute Leute sind. Und das finde ich, gestern hatten wir mit Arjuna darüber gesprochen, ich war vom Sonntagsfest restlos begeistert. Ich habe es nicht so gut erwartet, ehrlich gesagt. Denn im Westen ist es so, dass die Menschen auch so ein bisschen Larifari sind, nicht? Ja, die gehen zu so vielen, dann gehen sie auch mal zu den Krishnas halt hin. Larifari, also ich weiß nicht, ob ihr das Larifari, ja? Zum Beispiel die liebenswürdige Mutter mit ihren 2 Kindern, wie heißen sie eigentlich?
Ich?
Ja? Heidrun. Die liebenswürdige Heidrun mit ihren 2 Kindern, dann gestern war dieses junge Freundespaar, nicht? Das sind auch interessiert in dem Thema, nicht? Ein bisschen, aber es kommt schon noch, nicht? Und dann bist du, wie heißt du?
Rocco.
Rocco,
ja.
Rocco, was für ein ansprechender Name. Rocco ist sogar gekommen, Roger. Heißt du Roger, bist du von hier? Was? Nicht so direkt, aber schon aus dem Osten, ja. Und dann hier, du bist sogar eingeweiht, höre ich. Du hast aber die Barmherzigkeit Krishnas voll gekriegt, ne? Wie heißt du nochmal? Was? Oh, der Ozean der Raga. Des Ragas, der liebevollen Beziehung. Sehr gut. Sehr gut. Also, nicht? Das sind sehr viel für dich. Und dann Petra, du selber kommst aus diesen Gefilden, nicht? Und wie heißt du, die du so gut Harmonium spielen kannst? Alexandra. Ja, auch. Also, es geht doch, nicht? Muss halt das ein bisschen anders sehen. Und ich würde halt eines sagen, wir müssen unbedingt dieses völlig unsachgemäße, also unrichtige Sekten-Image loswerden. Das ist ganz wichtig hier. Das ist ganz wichtig. Das stört einen auch bei der Buchverteilung total. Ist es nicht so? Wir haben jetzt zu eurer Information dazu eine extra Gruppe geformt, die auch sehr motiviert ist, die Virata, der hat so ein bisschen auch Hintergrund in Rechtswissenschaften, und er ist deswegen motiviert, weil er liebt es zu predigen, aber zwei oder drei von den Schulprogrammen, die arrangiert sind, werden immer abgesagt aus diesem Grund. Sie sind jetzt schon mehrere Mal geschehen und jetzt reicht es ihm einfach. Das kann man nicht mit, das kann man doch nicht mit einem machen, sagt er. Und jetzt wird was hoffentlich geschehen. Wir werden darüber auch jetzt sprechen, wenn wir am Morgen nach Heidelberg fahren, zu den Besprechungen, die wir machen, und wollen das also da was machen. Das geht einfach nicht so. Aber jetzt mal wirklich was, nicht jetzt nur was sagen. Das ist ja völlig ungerechtfertigt. Das ist wirklich nur aus den Haaren gezogen, wie nur irgendwas. Wenn wir eine Sekte wären, dann müsste das Christentum eine viel jüngere Sekte sein. Wir haben ja viel mehr Tradition. Und Religionswissenschaftler, das ist halt das Interessante, die wissen das auch. Diejenigen, die sich mit uns auseinandersetzen, die schreiben Gutachten, ja, um die wir sie bitten, und sagen, dass die nicht auf eine gleiche Stufe gestellt werden kann für diese neuartigen Erscheinungen im religiösen Suchen der verwirrten Menschheit. Nicht? Die wissen das auch. Nur die Kirche hat eben das Interesse und das immer verzweifeltere Interesse, würde ich sogar sagen, weil denen einfach die Anhänger weglaufen, sich als das Einzige darzustellen, ohne jegliche Competition, also gleich, wie sagt man, Rivalen oder Konkurrent, ohne jeglichen Konkurrent, und wirft also, da die den Zugang zu den Medien haben, diesen ganzen Schlamm über uns. Das sind Interessen, die hier am Arbeiten sind. Wir werden nicht als Sekte bezeichnet, weil wir irgendwie komisch sind, sondern weil es Interessen gibt, die das so haben wollen, dass wir als solche dargestellt werden. Und auch andere Gruppen. Ich meine, ich bin jetzt so ein liberaler Mensch auf meine alten Tage geworden. Ich sage nicht, dass andere Gruppen eine Rechtfertigung hätten, was den Vorgang der Selbstverwirklichung betrifft. Da ist viel einfach Spekulation oder bleibt einfach vor der spirituellen Ebene stehen und ist somit nur, ja, hilft den Leuten ein bisschen psychologisch, wenn es gut kommt, sich ein bisschen mehr zurechtzufinden. Aber warum soll man denn so viel Geschrei machen wegen denen? Ich meine, da sind Leute, die fühlen sich zu sowas angezogen. Nun ist das viel schlimmer als die Leute, die sich zu der CDU angezogen fühlen. Ich meine, in der CDU passieren auch Skandale, auch Verfehlungen noch und nöcher. Das habe ich gerade gelesen. An einem amerikanischen Parteitag haben Spitzenpolitiker eine 17-Jährige ausgezogen. Und wohl irgendwas mit ihr gemacht. Also da habe ich aufgehört zu lesen. Das reichte mir schon. Das ist jetzt... Dass jetzt in solchen Gruppierungen manchmal da was Blödes passiert, ist doch auch. Sind doch Materialisten, ist doch klar. Ich da jetzt. Das ist so. Ich finde das auch nicht gerechtfertigt, dass jetzt alle anderen fertig gemacht werden. Wenn es darum geht, jetzt den Vorgang der Selbstverwirklichung im Kali Yuga rauszufinden, dann können wir da diskutieren drüber und wir hätten da unsere Argumente, weswegen Krishna-Bewusstsein einfach, weil es in den Heiligen Schriften empfohlen wird, eben der Prozess ist, und wir würden auch gerne polemisch, wir könnten auch gerne ein bisschen hart in den Ring treten mit den anderen in der Diskussion, Aber wenn es jetzt darum um Existenzberechtigung geht, die haben doch genauso eine Existenzberechtigung wie die Materialisten auch. Oder genauso wenig wie die Materialisten. Wir würden vielleicht eher, wenn wir den harten Kurs antreten, sagen, genauso wenig. Weil man darf kein Materialist sein in Krishnas Schöpfung. Das ist doch nur so, als würde der Topf die Pfanne als schwarz bezeichnen. Mit diesem Ausdruck ist gemeint, da ist ein Topf auf einem Holzkohlefeuer und da ist eine Pfanne auf einem Holzkohlefeuer. Beide haben schwarzen Boden, weil der Ruß, weil sie verrußt sind. So, wenn der Topf sagt, du Pfanne, du bist ja total flatt, also schwarz, ist das nicht so ernst zu nehmen, nicht? Weil er auch total schwarz ist, der Topf. Gut, also das ist als Antwort, die ich parat hätte. Aber ich würde mich weiter anstrengen. Es ist gut, zum Beispiel, du bist von dieser Region der Welt und du bist ein aufgewecktes junges Mädchen, ein Bhakti, ein Devotee. Du solltest dich auf Buchverteile fixieren und ein bisschen und die Leute dann ansprechen auf der Straße und sagen, wir haben einen schönen Tempel, kommen Sie mal vorbei. Auch warm geheizt. Viele Häuser in Ostdeutschland haben nur diese Kachelöfen und die Leute sind zu faul, die anzustecken und essen deswegen viel Kartoffeln und Schweinefleisch, damit sie ein bisschen dicker werden über den Winter. Also deswegen kann man als Argument sagen, es ist warm genug hier. Nicht? Kommen sie bestimmt. Sind so ein bisschen halt einfach. Ja, Heidrun. Ja. Ja, ganz genau.
Ja.
Oh ja. Ja. Ganz genau. Also das ist der Tipp. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, denn da war etwas, was ich mit den gerade mit Akila Dara und Archana noch besprechen wollte. Und das ist diesen Punkt, also du erinnerst mich, das ist zum Beispiel ganz wichtig, dass die Devotees, die also nicht Bücher verteilen, vielleicht einen Stand auf dem Marktplatz haben und Prasadam verteilen. Und über das Prasadam lernt man Leute so tief kennen, weil die tun das ganz tief rein, nämlich in den Magen. Es ist sehr vertraulich eigentlich, jemand das Essen zu essen. Nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das so erfährt. Ich zum Beispiel bin sehr heikel, was ich, von wem ich was Gekochtes esse. Also Leute bieten einem ja auf der, während man predigt, was an und man sagt immer, ich faste gerade und so, weil man weiß, das ist einfach so eine vertrauliche Sache, so eng kenne ich die nicht und will sie auch gar nicht kennenlernen, dass ich jetzt da, nicht? Ja, das ist die gute Idee. Da könnte man, da hast du bestimmt ein paar, da solltest du meines Erachtens dabei sein, Heidrun, wenn sich die Devotees treffen und einfach einen kleinen Brainstorm machen, was man alles machen könnte, weil ich höre, du arbeitest in einem Bioladen, richtig? Es gibt bestimmt noch einige in Weimar oder noch nicht so der einzige, ja? Toll, aber man könnte auf dem Marktplatz zum Beispiel etwas machen, dem Weihnachtsmarkt. Krishna-Plätzchen. Die guten Krishna-Plätzchen werden sind hier erhältlich. Kommen Sie zu uns, hier gibt es die Krishna-Plätzchen. Nicht? Das müssen wir machen. Da gibt es so ganz köstliche, die wir manchmal machen. Die sind so zart und so delikat, dass sie fast zerfallen. Ganz also absolut ganz einfach auch zu machen. bisschen Puderzucker drüber und dann Krishna aufwand. Schon ist das Krishna-Plätzchen fertig. Jetzt. Das machen die jetzt in Berlin. Die gehen, die machen nicht nur das, Heidrun. Die Devotees gehen richtig mit Körben zu Straßen, also gehen durch Straßenzüge und sagen, das ist das Angebot, probieren Sie mal, ob Ihnen etwas wundet, und wir können jeden Tag in der Woche, oder jetzt können Sie es gar nicht mehr, weil Sie so viele Angebote haben, einmal in der Woche vorbeikommen. Praktisch wie in der guten alten Zeit, da kam der Milchmann vorbei, kling, 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 kling. So können wir dann vorbeikommen. Und irgendwann, nachdem das sich ein bisschen etabliert hat, läuft der Hare Krishna Mahamantra auf Kassette. Hare Krishna, der ganze Straßenzug stürmt raus. Die Omis mit ihren großen Einkaufszeiten. Wo ist das gute Krishna-Brot? Und die Krishna-Plätzchen will ich auch. Nicht? Aber vorsichtig vielleicht anfangen mit dem Prasadam, kann man ja mehr und mehr entwickeln, so weiter. Heidrun, ich bin dir sehr, sehr dankbar für diese Inspiration, denn in Berlin hatte ich noch dran gedacht, aber das war mir dann entfallen, das werde ich gleich durchdiskutieren, das schreibe ich mir sogar auf, damit das hier nicht wieder nochmal weggeht. Prasadam Revolution. Prasadam Revolution. Gut, ich glaube, dann haben wir ein natürliches Ende erreicht, sind auf dem Prasadam erstaunlich nahe gerückt, das gibt es nämlich jetzt.